Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, unser KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche wieder darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der Kieler Nachrichten. Mir gegenüber Holstein-Experte Andreas Opa Geidel. Opa, ich grüße dich.
Ja, moin moin, Niklas.
Ich sehe, du bist schon komplett ausgestattet. Das muss man mal beschreiben für die Zuhörer hier. Also der Kollege sitzt hier mit zwei Holstein-Schweißbändern. Jeweils eins an jedem Arm, Sportshirt und der obligatorischen Cap. Also du bist schon im Holstein DFB-Pokalfieber, oder?
Ja, das könnte man im ersten Moment so vermuten, aber tatsächlich ist es so, dass ich auch selber noch mal ein bisschen Sport treibe und das ist heute auf dem Tennisplatz und da will ich direkt nach dem Podcast dann auch hin und da wartet dann mein Einzelgegner, will ich nicht sagen, sondern mein Kumpel, mit dem ich dann ein schönes Einzel spiele.
Auch nicht schlecht. Also Tennis als Warm-up zum DFB-Pokal.
Ja, genau so.
Am Wochenende. Das
ist die Frage nur, was wertvoller ist.
Ja, das lässt sich schwer beantworten, würde ich sagen. Nach 2:2 zum Auftakt in die Saison, zumindest bei Holstein. Also der Wert eures Tennismatches ist natürlich unbestritten. Will ich es nicht sagen. Es ist die Vergleichsgröße, die jetzt gerade schwierig ist. Ne?
Aus unerklärlichen Gründen haben wir nicht die Öffentlichkeit. Ja.
Geisterspiel auf dem Tennisplatz. Corona-Sonderspielbetrieb nach wie vor. Auch vor fünfstelliger Zuschaueranzahl ist Holstein am Sonnabend gegen Kaiserslautern nicht über 2:2 hinausgekommen. Irgendwie ein merkwürdiges Spiel. Ne? Erste Halbzeit war, gelinde gesagt, eine Katastrophe. Zweite Halbzeit hatte man dann das Gefühl, es wird deutlich besser. Fabian Rehse innerhalb von 6 Minuten, glaube ich, waren es, Doppelpack. Und dann sich wieder schlafmützig irgendwie das Ding aus der Hand nehmen lassen, oder?
Ja, man hatte in der ersten Halbzeit den Eindruck, dass da zu viel Reißbrett im Kopf war. Ich will mal den einzelnen Spielern gar nicht in Abrede stellen, dass sie wirklich extrem bemüht waren, auch um konstruktives und kreatives Passspiel. Aber der Trainer hat es ja auch nach dem Spiel mehrfach gesagt, die Ballgeschwindigkeit war zu gering. Man könnte es auch anders ausdrücken. Das Spiel ohne Ball war einfach miserabel im Kollektiv. Es gibt ja immer neuzeitliche Beschreibungen mit neuzeitlichen Wortkreationen dazu. Aber im Grunde ist es das Spiel ohne Ball. Typisch war das in aller Regel in der ersten Halbzeit, der Adressat des Passes erst dann losgelaufen ist, wenn der Ball auch schon gespielt war. Also er hat nicht durch seinen Laufweg den Pass quasi erzwungen. Das sind eben Basics, die einfach nicht funktioniert haben. Und das ist ja in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser geworden durch eine strategische Umstellung auf eine Viererkette wieder hinten. Dadurch hatte, wie du eben schon gesagt hast, Fabian Rehse dann als Doppelpacker auch ein bisschen mehr Freiraum nach vorne, konnte ein bisschen riskanter nach vorne spielen. Die beiden Tore sind aber nach Eckstößen entstanden. Also ja. Von daher hatte das jetzt auch nichts mit irgendwelchen Kombinationen zu tun. Aber die sind zumindest zu den Ecken gekommen und hatten danach dann auch ein bisschen, sah alles ein bisschen geschmeidiger aus.
Und trotzdem steht am Ende dann nur ein Unentschieden.
Ja.
Weil auch das zweite Gegentor genauso wie das erste einfach quasi nicht verteidigt wird, ne? Also die Abstände sind zu groß, die Handlungsschnelligkeit stimmt nicht, es ist kein Zugriff da. Man hat das ja auch so beim zweiten Tor vor allen Dingen, fand ich, so ein bisschen mitbekommen von den Tribünen, dass das, die Leute wurden unruhig, ne? So geh doch mal ran, was macht ihr da? Kann mal einer irgendwie vorschieben oder so? Da nichts passiert und dann einfach.
Ist das schon in der Mittellinie schon? Ja. Schon hätte man den als im Spielaufbau der Kaiserslautern hätte man schon zupacken können. Und was dann in der finalen Situation Timo Becker da passiert ist, das war natürlich selten blöd aus.
Ja.
Aber ehrlichkeitshalber kann so etwas natürlich am 5-Meter-Raum, der guckt nach oben, der denkt, der Ball ist nach oben abgeprallt und dabei ist er unten, der weiß gar nicht. Und Terence Boyd von Kaiserslautern ist abgezockt genug, um so eine Situation dann auch zu bestrafen und auszunutzen für seine Farben. Also das war schon, das Unentschieden war vollkommen korrekt vom Ergebnis her übrigens. Ne? Also da gibt es, wer da was anderes behaupten möchte, der lebt glaube ich, da auf dem falschen Stern, weil schon zur Halbzeit hätte Holstein ja mindestens 0-2 hinten liegen müssen. Nicht 0-1, sondern 0-2. Und von daher war das wie in Fürth ein Punkt der Moral, dass sie sich nicht, also nicht eingebrochen sind, dass sie in der zweiten Halbzeit sich gegen Kaiserslautern sogar wieder gesteigert haben, so in Ansätzen an die Performance rangekommen ist, die wir in der vergangenen Saison mehrfach gesehen haben. Also das gibt dann Grund zur Hoffnung irgendwie, dass es jetzt vielleicht sich ein bisschen konsolidiert. Aber das Gelbe vom Ei war es bestimmt nicht.
War es bestimmt nicht. Vor allen Dingen auch, ja, zwei Punkte vom Ergebnis her, ja, ist in Ordnung, ne? Zwei Punkte mehr als letztes Jahr, könnte man sagen, bei den 3-0-3 Klatschen am Anfang. Ja,
2-2 ist das neue 0-3.
Ja. Ja, aber das schlägt sich besser auf der Habenseite nieder, ja, genau. Muss man dazu sagen. Trotzdem ist auch ein bisschen, ja, man hatte einfach das Gefühl nach der Vorbereitung, man ist weiter, ne? Man ist eingespielt, man hat eine gute Form, trotz Corona-Fällen, die natürlich vor allen Dingen den Anfang der Vorbereitung sehr ausgebremst haben, aber irgendwie hatte man das Gefühl, und das sprang auch so ein bisschen über, so, wir sind bereit, ne? Wir sind bereit für die zweite Liga, wir können mitspielen, und das hat man jetzt irgendwie gar nicht das Gefühl, Sinnbild, auch jetzt gegen Kaiserslautern noch mal mehr als gegen Fürth, Alexander Mühling, ja. Der nach 45 Minuten ja dann auch ausgewechselt wurde. Hat er ja auch bei uns gesagt, nochmal zum Nachlesen auf KN Online mit unserem Kollegen Marco Nehmer gesprochen, ist halt selbstkritisch, sagt, ich muss da mehr Verantwortung übernehmen, ich muss das Spiel an mich reißen als Mittelfeldstratege sozusagen. Gelingt ihm aber im Moment nicht.
Also ehrlichkeitshalber muss man ja zu Alex Mühling sagen, dass er schon in der vergangenen Saison nicht konstant auf dem Niveau gespielt hat, das man aus den Vorjahren zu allermeist von ihm kennt. Zu seiner Ehrenrettung muss man auch mal sagen, der hat seit dem Zweitligaaufstieg 2017 sechsmal in den Spielen seitdem gefehlt. Sechsmal in, ich weiß nicht, wie viele 100 Spiele das jetzt gewesen sind, dann seit dem Zweitligaaufstieg, kann sich ja jeder selber ausrechnen. Sechsmal gefehlt, das heißt, es könnte theoretisch auch möglich sein, dass irgendwann mal so eine ganz seichte Form von Abnutzung bei ihm auftritt, die sei ihm auch ehrlich gesagt, ehrlichkeitshalber zugestanden. Und wenn es denn insgesamt in der Mannschaft nicht rund läuft, dann in dieser Situation das Heft in die Hand zu nehmen, ist schon schwierig. Und ich sag mal so, könnte ja gut möglich sein, dass Trainer Marcel Rapp ihm eine schöpferische Pause gönnt mal. Vielleicht sitzt da mal ein, zwei Spiele auf der Bank, davon bricht ein Alex Mühling ganz bestimmt nicht zusammen. Und dann werden wir auch von ihm, da bin ich felsenfest von überzeugt, wieder deutlich bessere Leistungen sehen als gegen Kaiserslautern, was denn zu einem Überfluss noch sein 200. Zweitligaspiel war in seiner Karriere. Das war jetzt dann auch ein Jubiläum der besonderen Art irgendwo.
Das stimmt. Aber wenn damit der Tiefpunkt überwunden ist sozusagen, dann wird er vielleicht irgendwann auch da mit einem lachenden Auge auf sein Jubiläum zurückblicken. Also ich bin da auch ganz deiner Meinung, der ist ja so gesettelt und da wird mental zumindest nichts passieren. Es wäre ihm natürlich zu wünschen, dass er da ein bisschen sich rausarbeitet aus dem Loch, nicht, also ihm persönlich, aber natürlich auch der gesamten Mannschaft. Denn das muss man ja auch sagen, es steht und fällt nie mit einem Spieler allein. Aber im Moment, wie ich sagte, ist ein bisschen Sinnbild und es ist halt auch kein anderer da, der das im Moment übernehmen kann. Ne?
Ja, es ist der Begriff Mittelfeld-Motor ist ja quasi für ihn gemacht worden oder ausgedacht worden, weil er jetzt, der ist jetzt nicht unbedingt der Spieler, das wissen wir alle aus den vergangenen Jahren, der nun in Permanenz mit 40 Meter Quarterback-Pässen irgendwie seine Mitspieler in Szene setzt. Es ist das schnelle Antreiben. Der Zug zum Tor, der Mut zum Doppelpass und so weiter, der Steckpass und so, das ist ja das, was ihn auszeichnet. Und ach, das kommt, da bin ich mir felsenfest sicher. Wenn ich mir in allen anderen Dingen bei Holstein auch so sicher wäre, dann hätte ich jetzt auch nicht das kleine Problem zu Hause nach meinen etwas überbordenden Einschätzungen Vorsaisonbeginn hatte ich ja hier ein paar Mark 50 auf den Tisch gepackt irgendwo um meine und seitdem ist ja auch so, dass ich mich da zu Hause am familiären Abgrund bewege irgendwo. man betrachtet die Ergebnisse mit Argus Augen. So ist halt der Profifußball. Es geht nicht um die Leistung oder so. Es geht nur um Ergebnisse.
Reiner Ergebnissport.
Ja, genau.
Reiner Ergebnissport.
Ja. Wo würde man das mehr empfinden und mehr ausleben als zu Hause? Ne?
Ja. Nochmal zur Erinnerung für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben. Der Experte setzte hier vor Saisonstart 50 Euro auf erstes Tabellendrittel. Nee, 50 Euro auf 1 bis 3 und 100 Euro aufs erste Tabellendrittel.
Ja.
Die Holstein 1:1 Redaktion, die aus uns besteht, freut sich schon auf ein Saisonbier zum Abschluss. Mehrere bis 1 bis 10 dürften da drin sein. Craftbier, alles möglich. Ja, da gibt's, ja. Aber naja, wir müssen, wie gesagt, wir dürfen nicht vergessen, letztes Jahr gab es 3:0 Klatschen zum Saisonauftakt und am Ende wurde es dann doch ordentlich. Jetzt sind wir schon 2 Punkte weiter sozusagen. Es ist ja nach 2 Spieltagen, da kann man jetzt mal die Phrasen rausholen. Ja. Ist ja noch viel Saison zu spielen.
32 Spieltage zum Beispiel.
Zum Beispiel, plus Pokalunterbrechungen und so eine kleine, klitzekleine WM, so ein WM-Päuschen.
Ja.
Nachher, im Dezember.
Nur 12 Wochen mit einer Saison, kann man machen.
Das macht gar nichts. Insofern sind wir da jetzt noch lange nicht so, dass wir irgendwelche, nicht mal Auftaktfazit ziehen, sondern wir beschreiben gerade 2 Punkte. Holstein steht mit mehr Punkten da als letztes Jahr, mit weniger als gedacht und erhofft natürlich. Sei es wie es sei, es muss ein kommt die historische Anknüpfung. Es muss ein Ruck durch die Mannschaft gehen, ja.
Sie müssen den Bock umstoßen.
Genau. Also das wissen sie natürlich selbst, müssen sie an die eigene Nase packen. Das hat man jetzt auch dann im Training Anfang der Woche gesehen. Also auch Trainer Marcel Rapp ist da nach wie vor ganz guter Dinge. Weiß aber auch, was jetzt am Wochenende im Pokal auf Holstein zukommt. Und das ist jetzt kein Fall Obst.
Nee. Muss aber noch mal kurz zu möglichen Kritikern, die schon von Fehlstart sprechen und so weiter und so weiter, wozu dann natürlich ein Pokalspiel am Wochenende dazugehört, ist logisch. Aber wenn Holstein einen Fehlstart hat, dann möchte ich mal wissen, wie die Stimmung dann wohl auf der Bielefelder Alm ist oder vielleicht auch beim HSV mit einem mega glücklichen Sieg in Braunschweig zum Auftakt und dann einer 0:1 Niederlage gegen Hansa Rostock, Heimniederlage gegen Hansa Rostock am vergangenen Sonntag, die an diesem Tag unter diesen Umständen kurz nach dem Tod von Uwe Seeler, der Vereinsikone, einfach, das ging einfach nicht.
Mhm.
Also ich bin jetzt nicht zwangsläufig der Ober-HSV-Fan, aber da sage ich einfach, das ist für mich als Norddeutscher unvorstellbar, dieses Spiel, auch wenn es gegen norddeutschen Rivalen ging, dieses Spiel darf man nicht verlieren. Und jetzt kommen wir mal auf den Pokal, jetzt spielt der HSV in Bayreuth, Drittliga-Aufsteiger. Also da herrscht also mal deutlich mehr Druck auf den Kessel im Volkspark, als das bei Holstein ist. Ne?
Mhm.
Ich meine, natürlich, man muss als Zweitligist immer die Ambition haben, in die zweite Runde einzuziehen, ist ja logisch.
Das wird ja auch in den Etat-Überlegungen mit eingeplant, die Einnahmen für die zweite Runde eigentlich. Ne?
Ja.
Also meistens nicht weiter, weil das zweite Runde ist so, dass man spielt bei einem Amateurclub oder zumindest keinem Erst- oder Zweitligisten ist ja, denn man hat das Pech, auf einen Drittliga-Aufsteiger irgendwie zu treffen. Da gibt's ja noch so ein paar Verschiebungen manchmal über die Saison. Aber ansonsten rechnet man da eigentlich das Weiterkommen mit ein. Ne?
Wobei jetzt eben Waldhof Mannheim auch mit das schwerste Los ist, was du in der ersten Runde als Profiklub ziehen kannst. Ne? Da sind natürlich noch ein paar andere Kaliber auch dabei, logischerweise. Aber die noch vor Waldhof Mannheim in der dritten Liga platziert gewesen sind und die Unterplatzierten aus der zweiten Liga, die dann in den Amateurtopf in An- und Abführungszeichen zugerechnet werden. Aber Waldhof Mannheim ist schon, das ist schon eine Hausnummer. Aber ich sag ganz ehrlich, das ist völlig in Ordnung so. Ich finde es besser so jetzt, selbst mit dem Risiko, dass man da die Segel streichen muss, als wenn ich jetzt ich will das nicht despektierlich sagen, aber zum FC Hintertupfingen muss und dann da 5:1 oder 7:2 oder 8:0 gewinne, was null Aussagekraft dann hat für die kommenden Wochen. Dieses Spiel am Sonntag ist für Holstein nicht von dieser überragenden Bedeutung wie das Spiel des HSV beispielsweise in Bayreuth, Drittliga-Aufsteiger nochmal. Aber es hat natürlich auch eine starke Sogwirkung für die kommenden Wochen, das ist doch ganz klar. Gewinnt man da in Mannheim, ist es der erste Pflichtspielsieg, ist man in der zweiten Runde, hat man Selbstvertrauen getankt. So einfach ist das.
Ja.
Das Gegenteil kann sich dann ja jeder selber ausrechnen.
Ja, das ist richtig. Da hätten wir dann durchaus mehr Fehlstartstimmen dann zu hören. Zu Recht, muss man dann sagen. Ein Pokal aus in der ersten Runde, das kann man durchaus als Fehlstart bezeichnen. Ja. Definitiv. Du hast angesprochen, Mannheim, ganz interessantes Ding, finde ich. Also erstens Pflichtspiel-Premiere zwischen Waldhof Mannheim und Holstein gab es auch noch nicht. Und dann
wusste ich gar nicht.
Ja, okay. Genau. Mhm. Und dann, wie gesagt, es ist ein starker Drittligist und es ist ein Drittligist, der in ganz hohem Maße auch über Mentalität, Einsatzfreude und dieses Hexenkesselchen Karl-Benz-Stadion kommt. Ne? Also das wird vielleicht von der Mentalität vielleicht so ein bisschen ähnlich wie gegen Kaiserslautern jetzt am Wochenende. Ne?
Die haben also vor 2 Jahren ganz klar das Ziel ausgegeben, dass sie innerhalb der nächsten 3 Jahre in die zweite Liga aufsteigen wollen. Das wäre dann nach Adam Riese am Ende dieser Saison. Demzufolge haben sie auch ihre Mannschaft zusammengestellt. Das sind jetzt, sag ich mal, nicht die Namen, die jetzt jedem Fußballfan sofort bekannt sind. Aber wenn man sich dann ein bisschen die Vita von den Leuten anguckt, dann weiß man schon, wohin die Reise führt. Und sie haben natürlich ein Spiel an ihren Reihen, den natürlich alle Kieler kennen. Das ist Marc Schnatterer.
Richtig.
Ehemals Heidenheim, nicht ehemals, ist immer noch Heidenheim, die Ikone, weiß ich, der gefühlte 85 Jahre für Heidenheim unter 100 Jahren Trainer ja, Schmidt gespielt ja. hat irgendwo. Also sind denn übrigens, ich darf das mal Spoiler-Alarm, ich darf das mal vorwegnehmen, also Schmidt wird Bürgermeister nach seiner Trainerkarriere und Marc Schnatterer wird sein Finanzminister. Ist doch logisch.
Ja. Na, das ist. Wie viel schon. Setzt du darauf?
Nee, das kann ich nicht drauf setzen, weil das klar ist.
Achso,
da gibt's
Einserquote.
Keine, genau, gibt keine Wettannahme. Es gibt ja keinen Zweifel. Ja. So, also der allerdings, der Marc Schnatterer, dürfte mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit am Sonntag nicht dabei sein, weil er einen Muskelfaserriss hat. Das ist sicherlich für Mannheim jetzt nicht, es ist eine Schwächung.
Ja.
Sagen wir mal so, die brechen deshalb nicht zusammen oder so, haben auch ohnehin jetzt gegen Viktoria Köln 3-1 gewonnen zum Ligastart oder sowas. Und da hat sich eins gezeigt, was auch ohne Marc Schnatterer funktioniert, und das hat Tim Schreiber zum Beispiel gesagt, der ja am Sonntag im Tor stehen wird für Thomas Dehne,
ja.
weil das ist die Absprache, dass die Nummer 1 Thomas Dehne gekürt vom Trainerstab mit Torwarttrainer Patrick Borger zur Nummer 1 gekürt, in den Ligaspielen im Tor steht und der Tim Schreiber eben in den Pokalspielen. Und der hat in der vergangenen Saison in Diensten des Halleschen FC schon einmal gegen Waldhof Mannheim gespielt und hat deshalb auch vielleicht dann aus der Erinnerung heraus und auch das, was ihm jetzt schon in der Vorbereitung alles erzählt worden ist und was er vielleicht am Fernsehen gesehen hat. Und das haben die Waldhöfer eben auch am vergangenen Wochenende gezeigt beim Sieg gegen Viktoria Köln. Extrem gute Freistöße, ob mit oder ohne Marc Schnatterer.
Mhm.
Und darauf muss Holstein gewappnet sein.
Standards, die jetzt für Holstein ja sehr gut liefen, offensiv auch, muss man auch sagen, defensiv auch in der vergangenen Saison immer mal wieder eine Baustelle gewesen.
Mhm.
Insofern vielleicht wirklich etwas, wo man drauf achten muss. Ich wollte nochmal einhaken, ein paar Spieler kennt man schon ja auch, würde ich jetzt zumindest mal sagen. Du hast Halle angesprochen, also Stürmer, Pascal Sohm zum Beispiel, der auch ein sehr, sehr erfahrener Drittligastürmer ist, ja auch bei Dynamo Dresden schon gespielt hat, glaube ich auch in der zweiten Liga. Und Marco Höger darf man nicht vergessen, lange in Köln gespielt hat, sehr viel Erfahrung mitbringt. Also da ist, glaube ich, die Mannschaft auch ist wirklich sehr gut zusammengestellt, auch was Jung und Alt angeht, Erfahrung auch aus der zweiten Liga, wie eben Schnatterer oder Höger und ein paar junge Leute. Neue Nummer 1 übrigens beim Waldhof. Wo wir gerade bei den Nummer 1 sind, und das ist nämlich nicht nur die Nummer 1 im Pokal, sondern auch die Nummer 1 in der Liga, hat Trainer Christian Neidhardt gerade bekannt gegeben. Ich muss jetzt einmal noch kurz
Morten Behrens
was gucken. Ne? Genau, Morten Behrens, das wollte ich nämlich noch kurz nachgucken, ausgeliehen ist von Darmstadt 98. Und aus dem Kreis Segeberg stammt. Also ein bisschen Schleswig-Holsteiner Couleur haben wir da auch noch in der Mannschaft.
Ja, vielleicht lässt sich da ja was regeln.
Genau, müsste man mal anfragen. Trainer Christian Neidhardt, muss man auch sagen, auch große Erfahrung. Und der hat auch, habe ich gesehen, wusste ich nicht, in den 90er Jahren mal für Flensburg 08 gespielt.
Und hat auch Holstein-Pokalerfahrung mit Holstein-Kiel.
Ja, ja.
Letztes Jahr im Viertelfinale, war es Viertelfinale? Ich glaube, war Viertelfinale, ne? Genau.
Genau.
Mit als Coach von Rot-Weiß Essen, vorletzte Saison.
Genau.
Als Coach von Rot-Weiß Essen dann an der Hafenstraße aus seiner Sicht leider gegen Holstein ausgeschieden.
Genau. Das war damals.
Aber damals war es Rot-Weiß Essen Viertligist und Holstein Zweitligist in der Saison, wo das sowieso fast in die erste Liga gegangen wird. Wir wollen jetzt nicht wieder daran erinnern. Also die Konstellation ist ein klein bisschen andere jetzt an diesem Sonntag, aber Christian Leitert hat auf jeden Fall Erfahrung mit Holstein Kiel.
Und vielleicht noch eine Rechnung offen, wenn man das so, wenn man das so sagen, zumindest einen Anreiz. Rechnung offen klingt ja immer wirklich so, als wenn da jetzt, als wenn Holstein sich scheiße verhalten hätte. Ja, ja. Dabei haben die halt ihr Pokalspiel gewonnen. Genau. Aber vielleicht noch mal so einen kleinen extra Anreiz, weil das wäre für Rot-Weiß Essen das Halbfinale noch das größere Märchen gewesen, als es für Holstein war.
Ja, auf jeden Fall. Also, da hast du recht. Also das könnte sein, dass da vielleicht noch so ein paar Revanche-Gelüste irgendwie in den drin schlummern.
So ein bisschen die nächste Trainer-Revanche nach Marcel Rapp und Dirk Schuster in der vergangenen Woche.
Ja.
Was ja dann aber auch an der Seitenlinie sehr gesittet und freundschaftlich vonstatten ging.
Sie haben sich eben im Griff, ne? Ja. Innerlich hat es gebrodelt und gekocht, da bin ich mir ganz sicher. Sowas vergisst man nicht.
Ja.
wer nimmt denn einem die Kapitänsbinde weg? Ja. Wenn man Stammspieler ist und setzt dann auf die Bank. Also sowas geht ja nicht.
Echt. Frech.
Also, naja, wollen wir nicht aufwärmen. Alte Kamellen wollen wir nicht wieder aufwärmen.
Auf jeden Fall steckt auch diese Pokalpremiere voll von interessanten Randgeschichten, muss man sagen. Mhm. Eine nicht nur Randgeschichte, die finde ich, ist allein die Ansetzung, muss man mal sagen. Sonntag 18 Uhr. Ungewohnt für Holstein und da drücken wir natürlich heute Abend unseren Mädels die Daumen, sollte die deutsche Nationalmannschaft ins EM-Finale kommen, genau zeitgleich zum EM-Finale. Das ist natürlich ein bisschen doof geplant.
Ja, das ist jetzt unglücklich, sagen wir mal so.
Da braucht man dann den viel zitierten Second Screen wahrscheinlich, um dann beides gucken zu können.
Ach, die Damen spielen um 18 Uhr?
Ja, also das Finale ist um 18 Uhr. Mit deutscher Beteiligung wird das natürlich eine echte Kollision sozusagen.
Ja,
Da muss auch der geneigte Holstein-Fan sich entscheiden. Das ist sicher nicht leicht.
Ach ja.
Aber ansonsten Frauen gucken und keinen Online-Live-Ticker von Holstein lesen.
Das wäre auch eine Möglichkeit.
Das wäre eine Möglichkeit.
Ja, das stimmt.
Sehen wir mal konkret Sonntag in Mannheim. Was muss Holstein ganz konkret besser machen als jetzt in den ersten beiden Spielen?
Also das Erste ist, man kann ja, wie gesagt, ich hatte vorhin davon gesprochen, dass das in die erste Halbzeit ein bisschen viel Reißbrett im Kopf war. Ein Trainer hat hinterher ja auch gesagt, vielleicht waren unsere Jungs oder meine Jungs ein bisschen zu verkopft. Ne? Also im Klartext, als Erstes, und das geht für Pokalspiele noch mehr möglicherweise, weil es dann häufiger gegen unterklassigere Gegner geht, Zweikämpfe gewinnen. Das ist das Maß aller Dinge. Dann hat Holstein sicherlich das waren in der ersten Halbzeit, muss ich nochmal einschieben, gegen Kaiserslautern 36% Zweikampfquote, ne? Das ist unterirdisch.
Ja.
Also so geht's schon mal, das geht schon mal gar nicht. Und das geht auch in Mannheim und speziell in Mannheim gar nicht. So, und dann, sag mal, basierend auf dieser, auf der hoffentlich dann etwas besseren Zweikampfquote und der besseren Zweikampfqualität lässt sich dann natürlich auch ein Kombinationsspiel aufziehen. Da könnte man drauf hoffen, dass diese neuen Trainingsshirts da vielleicht ihre erste Wirkung zeigen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt rückblickend Fußballprofi wäre, ne? Das ist ja jetzt alles nicht möglich oder so, aber ich stelle mir mal vor, ich wäre Fußballprofi, da wäre ich an der Stelle wäre ich raus mit diesem Shirt. Unterschiedliche Farben da drauf, geometrische Symbole, Kreise, Kreuze, was weiß ich, Quadrate, Zahlen, Farben hatte ich schon genannt, also und dann musst du erst mit deinen eigenen Dinger merken, die du auf deinem Leibchen drauf hast da. Und dann haben die Kollegen ja auch alle unterschiedlich was da drauf. Und dann gibt der Trainer von draußen Kommando 2A Kreuz. hallo? Und das Ganze auf Kleinfeld, na, wo dann auch ein bisschen, tatsächlich ein bisschen Geschwindigkeit im Ball, ja, da wäre ich raus. Also, aber das ist natürlich auch Absicht, das ist totale Überforderung, das ist Anregung der kognitiven Sinne, logischerweise, völlige Reizüberflutung und Stresssimulation. Also das ist natürlich der Sinn, der dahinter steckt. Vielleicht zahlt sich das ja schon ein bisschen aus. In Waldhof auf Strecke ist das sicherlich eine tolle Trainingsmethode. Also muss ich schon sagen, finde ich nicht wirklich gut sowas. Also irgendwie, aber ich wäre raus. Also ich könnte es nicht. Naja, das sind also Sachen, Basics. Standards haben wir angesprochen. Also Zweikampf, darauf basierend dann über typisch auch wieder über den Kampf zum Spiel und dann natürlich aufpassen bei Standards. Die Offensivqualität hat Holstein in jedem Spiel mindestens ein bis zwei Tore zu schießen. Also fällt hinten dann eins weniger, ist die Sache durch und hoffentlich auch in 90 Minuten.
Das stimmt, das wäre schon mal was.
Ja.
Woche drauf geht's nach Magdeburg, ist auch kein Zuckerschlecken,
nee,
muss man sagen.
Dann noch eine Stufe mehr, noch mehr Zuschauer, noch mehr Aggressivität in der ganzen Veranstaltung. Ja. Also
jetzt ist die Zeit, um den Weg in die Saison zu finden.
So
muss,
ist es.
Muss man sagen.
Ja,
am
genau.
Am Sonntag im Pokal, eingebettet in dieses, in diesen ganzen Erstrundenzirkus, muss man ja immer sagen. Es ist ja wirklich ein herrliches Wochenende.
Ja.
Erstens lernt man eigentlich fast immer neue Vereine kennen.
Ja, tatsächlich.
Muss man dazu sagen. Zweitens diese David gegen Goliath-Geschichte, die natürlich auch immer sehr interessant ist. Und wo man oft ja dem David auch die Daumen drückt, jetzt bei Holstein natürlich nicht. Aber ansonsten, dann haben wir auch jede Menge Nordclubs mit dabei. Mhm. VfB Lübeck. Unter anderem gegen Rostock, ein sehr interessantes Spiel von vielen Faktoren.
Aus vielerlei Sicht.
Genau. HSV Bayreuth haben wir angesprochen. Also da gibt's einiges. Start am Freitag 60 gegen Dortmund kann man sich auch schlechter vorstellen, muss man sagen. Auch ein sehr schönes Spiel. Also das Pokalwochenende entfaltet schon seinen Reiz. Und dann, ja, muss Holstein jetzt nur noch mitspielen.
Wär zu wünschen, ne? Also lohnt sich natürlich auch wirtschaftlich, aber wir haben es ja schon jetzt zwei, dreimal gesagt, es ist auch für die Nachhaltigkeit in der Saison, wäre es jetzt auch für die sportliche Nachhaltigkeit, wäre es jetzt auch nicht ganz unwichtig.
Ja, absolut. Maserab hat schon so ein bisschen durchblicken lassen zumindest, dass da keine großen personellen Experimente geben wird. Das kann man sich wahrscheinlich auch einfach nicht erlauben. Insofern vielleicht auf ein, zwei Positionen. Finn Bartels vielleicht ein Kandidat nach Verletzung mal von Anfang an zu spielen. Fiete Arp hat auch noch Luft nach oben, muss man sagen, ne?
Also ich könnte mir das vorstellen. Also in der letzten Woche hat der Trainer gesagt, dass Finn Bartels bei 45 Minuten Fitness wäre. Dann ist jetzt eine Woche weiter vergangen, dann ist er vielleicht bei 60 Minuten Fitness und dann würde ich dann immer sagen, pass auf, dann spielst du vielleicht mal von Anfang an, solange die Kräfte reichen. Und in der zweiten Halbzeit gegen Kaiserslautern hat man ja gesehen, wenn Fiete Arp nicht als zweite Spitze agiert, sondern über die Flügel kommt, entfaltet er dann auch etwas mehr Qualität, die in seinem Fuß ja sicherlich vorhanden ist. Das wäre eine Möglichkeit, dass Arp auf dem Flügel spielt. Und ich denke, dass sie eben bei der Viererkette bleiben, wie in der zweiten Halbzeit gegen Kaiserslautern. Mhm. So wäre dann für Arp auch der rechte Flügel dann möglicherweise frei. Ärgerlich ist, dass Steven Skripski ausfällt mit Rippenprellung, weil nach dessen Einwechslung, der hatte dann die Wege in die Räume, in die Tiefe immer wieder gesucht, auch wenn das nicht zum Tor geführt hat oder so, aber es hat auf jeden Fall Bewegung in den Kaiserslauterner Abwehrblock gebracht. Das wäre jetzt auch wünschenswert gegen Waldhof Mannheim. Fällt aus wegen Rippenprellung, kann man nichts machen, ist halt so.
Richtig, dafür vielleicht Mini-Chance auf zumindest Joker-Einsatz Ochi Vried, der wieder ins Training eingestiegen ist. Das muss man bis zum Wochenende mal beobachten. Freitag wird es die fast abschließenden Infos geben, wahrscheinlich auf der Kieler Pressekonferenz. Dann sind wir natürlich dabei und fragen mal nach, wie das da aussieht. Mhm. Torwart hatten wir geklärt.
Der hat ja noch eine besondere Erfahrung. Hab ich das vorhin gesagt gegen Waldhof Mannheim? Hab schon wieder vergessen. Wenn ja, dann würde ich zeigen. Der hatte ja letzte Saison mit Halle, habe ich erzählt, ne?
Ja, mit den Freistößen hast du erzählt, dass er das kennengelernt hat.
Und er hat 1-2 verloren, ne? Mit Halle.
Das hast du noch nicht gesehen.
Aber er hatte natürlich, wie er sagt, glaube ich, eine ganz gute Leistung gebracht, ja? Und ich darf darauf verweisen, dass das Fachblatt Kicker ihn mit einer Note 1,5 dekoriert hat.
Ja.
Also ich meine, bitte, was soll denn da? Wird Waldhof Mannheim jetzt schon sagen, also eigentlich brauchen wir nicht aufzuschlagen, wenn die auch noch jetzt so einen Keeper in die Kiste stellen, das ist er denn. Da haben wir keine Chance. Ist halt so. Muss man
akzeptieren. Ist die Frage, was man lieber nimmt, die 1,5 für den Keeper oder den 2:1 Erfolg?
Nein. Das ja, passt schon zusammen.
Das eine bedingt ja meistens auch das andere.
So ist es, so ist es.
Ja, wollen wir sehen. Also, du sagst Viererkette.
Glaube ich schon.
Dann, es hat ja auch wirklich nach der Umstellung deutlich besser funktioniert am Samstag. Es ist ja, diese Systemfrage ist wahrscheinlich nochmal für eine, eigentlich für eine eigene Spitze, ja, für einen Holstein 1:1 Spezial gedacht, aber wahrscheinlich werden wir im Laufe der Saison, so wie wir es auch gedacht haben, immer mal wieder das eine und das andere sehen.
Also die, das ist ja nun mal wieder eine Qualität, die Holsteiner am Samstag gegen Kaiserslautern gezeigt hat, dass man nicht nur vor dem Spiel eine Grundordnung ändert, sondern auch im Spiel zur Halbzeit eine Grundordnung ändern kann, ohne dass ein Qualitätsverlust, ganz im Gegenteil, ein Qualitätsgewinn eintritt. Und das, deshalb glaube ich, dass vielleicht die Mannschaft sich im Moment mit dieser Grundordnung ein bisschen wohler fühlt. Könnte ich mir vorstellen. Wir werden es sehen.
Wir werden es sehen, das stimmt. Wir schauen uns das an. Wir werden alles verfolgen. Wer nicht gleich im Stadion ist oder das bei Sky angucken möchte, kann, wie auch immer. Wir sind natürlich dabei mit Live-Ticker, mit Spielbericht, mit Benotung und der Möglichkeit, selbst die Störche zu benoten. Der Nachspielzeit, im Kommentar zum Spiel, dann hoffentlich mit einer wohlwollenden Meinung. In diesem Sinne, der Holstein-Experte guckt schon auf seine Uhr, die unter dem einen Holstein-Schweißband angebracht ist. Der Tennisplatz ruft. Podcast ist vorbei, jetzt geht's ans Tennis.
Schloss.
Genau. Vorteil Opa. So ja, wollen
ja,
wir es haben.
Nein, wir könnten auch gerne noch 2 Stunden weitersprechen irgendwie. Und das Tennisspiel ist ja auch nur dazu geeignet, um die Nervosität vor dem Sonntag schon mal ein bisschen abzubauen.
Ah, ja, alles klar.
Ist doch logisch.
Okay. Dann wird jetzt demnächst, wer irgendwo in Kiel auf dem Tennisplatz unterwegs ist, wer 2 Holstein-Schweißbänder sieht, einmal den Kollegen Geidel grüßen. Opa, vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne.
Wir gucken uns das Pokalspiel ganz genau an in Mannheim, sprechen nächste Woche hier beim Podcast wieder darüber, was wir daraus gelernt haben, wo wir mit Holstein stehen, Fehlstart oder ordentlicher Start, das ist die eigentliche Frage. Gucken wir uns an. Ihr da draußen habt ein schönes Pokalwochenende, bleibt gesund und bis nächste Woche. Ciao.
Ciao, ciao.
Diese Folge von Holstein 1:1 wurde euch präsentiert von den Kieler Nachrichten. Sichert euch jetzt einen Monat lang kostenlos alle News aus eurer Region und zu Holstein und der 2. Fußball-Bundesliga. Mehr dazu unter kn-online.de/plus.